Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Geld. Denn in der dritten Folge von Recht gut verständlich geht es um zentrale finanzielle Fragen rund um Trennung und Scheidung. Mein Gast ist erneut Jens-Christian Göke, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Familienrecht und Mediator aus Berlin. Links zu den beiden vorigen Folgen stellen wir in die Shownotes. Hallo, Herr Göke. Schön, dass Sie mich erneut in meinem Podcast besuchen kommen. Hallo.
Ja, hallo, Frau Dr. Lütkehaus. Schön, wieder hier zu sein. Das freut mich sehr. Danke für die Einladung.
Mich freut es auch sehr. Und was mich auch sehr freut, ist, dass wir beide heute über Geld reden, weil wir beide wissen, das wird oft nicht gemacht und wenn, dann oft zu spät. Und aus meinen Mediationen weiß ich, dass das Thema Finanzen sehr emotional ist. Zum einen, weil es meistens eben nicht nur um Geld geht, sondern wer hat was beigetragen, um Anerkennung unterschiedlicher Arten von Leistungen. Aber viele machen sich auch Sorgen, haben Zukunftssorgen, finanzielle, nicht ganz unberechtigt, wenn man sich die Statistiken von Alleinerziehend anguckt. Deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen und Sie uns einen Überblick geben, was den Menschen, wenn sie sich trennen, finanziell so im Kopf haben sollten, worüber sie sprechen sollten, spätestens bei der Trennung, möglicherweise auch schon vorher. Was für finanzielle Fragen unterscheiden Sie, Sie als Rechtsanwalt?
Naja, im Wesentlichen muss man sich immer im Fall einer Trennung klar machen, dass man ja jetzt nun eine Phase hat, die verschiedene Zeitpunkte beinhalten wird, die relevant sind für die finanziellen Auseinandersetzungen. Es fängt also quasi erstmal mit dem Zeitpunkt der Trennung an. Das ist ein wichtiger Punkt, über den man sich klar werden muss, was jetzt dann die Wohnung angeht, was eventuelle Unterhaltsansprüche angeht und dementsprechend auch, was die Betreuung der Kinder angeht, weil natürlich, dazu hatten wir auch schon eine Folge gemacht über die Betreuung der Kinder, Sorge und Umgang, hat das auch Auswirkungen auf die Frage, wie hoch ist der Kindsunterhalt? Es hat auch Auswirkungen auf die Frage im Rahmen verheirateter Eheleute, wie hoch kann dann der Trennungsunterhalt sein? Also insofern ist der Zeitpunkt der Trennung erst einmal besonders relevant für die finanziellen Fragen Kindsunterhalt, Trennungsunterhalt, Übernahme der Miete. Das sind Dinge, die in diesem Zeitpunkt relevant sind. Wenn man dann eben weiterdenkt und sagt, naja, nach einer Trennung wird auch irgendwann eine Scheidung kommen, wird halt eben der Scheidungsantrag auch wieder ein relevanter Zeitpunkt sein. Wenn einer von den Eheleuten den Scheidungsantrag gestellt haben sollte und der andere den Scheidungsantrag zugestellt bekommen hat vom Gericht. Das ist auch ein wichtiger Zeitpunkt für die Frage der Vermögensauseinandersetzung, Regelungen über den eventuellen Zugewinn im Rahmen einer Ehe, möglicherweise auch während des Scheidungsverfahrens dann Regelungen zur Rente, Versorgungsausgleich. Das sind Dinge, die dann eben in dieser Zeitrahmen des Scheidungsverfahrens geklärt werden. Und dann gibt es auch noch den Zeitpunkt, wo das Scheidungsverfahren beendet ist. Aber auch da kann es dann eben zu den Fragen kommen, gibt es noch nachehelichen Unterhalt, der durch die Solidarität während der Ehezeit entstanden ist? Gibt es den zu regeln ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft der Scheidung? Das heißt, man hat hier verschiedene Zeitpunkte, die relevant sind zu betrachten. Aber ich denke, zu Beginn wäre es ganz gut, einfach erstmal auf den Zeitpunkt, wenn man sich trennen möchte, als Eheleute, eventuell mit Kindern. Das ist ein wichtiger Zeitpunkt. Da würde ich erstmal kurz den Fokus drauf setzen.
Das können wir sehr gern machen. Und an der einen oder anderen Stelle würde ich mich auch freuen, wenn Sie deutlich machen, was anders ist bei Paaren, die nicht verheiratet sind, weil da doch viele sich ja auch mit Kindern trennen, die unverheiratet sind. Aber lassen Sie uns gern erstmal mit Unterhalt anfangen. Unterhalt wird ja auch sehr vermischt. Da gibt es ja unterschiedliche Arten und unterschiedliche EmpfängerInnen. Also entweder der andere Elternteil oder eben die Kinder. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen sortieren für uns.
Genau, also wenn man jetzt das sich vorstellt, dass man halt eben in einem gemeinsamen Wohnung wohnt, man hat eventuell einen gemeinsamen Mietvertrag mit dem Vermieter abgeschlossen und jetzt möchte man sich räumlich auch trennen. Das heißt, man hat sich soweit auch darauf verständigt, dass einer von den Eheleuten auszieht. Da ist halt die erste Frage, die sich dann ja stellt, auch für den Unterhalt nachher, für den Kindsunterhalt oder auch für den eventuellen Paarunterhalt, also Trennungsunterhalt. Wie wird die Betreuung der Kinder aufgeteilt? Das ist also die erste Weichenstellung auch für die finanziellen Fragen. Weil wenn wir ein klassisches Residenzmodell wählen, das also überwiegend ein Elternteil die Kinder betreut und der andere Elternteil ein Umgangsrecht wahrnimmt, dann haben wir die klassische Anwendung der Düsseldorfer Tabelle für die Ermittlung des Kindsunterhaltes. Die Düsseldorfer Tabelle ist vielleicht auch schon gemeinläufig bekannt. Das ist eben eine Orientierung für den Kindsunterhalt, die einmal jährlich in der Regel am Anfang des Jahres vom OLG Düsseldorf veröffentlicht wird und auch dort auf deren Homepage zu finden ist. Und da kann man dann gemessen an den jeweiligen Einkommensgruppen auch ablesen, wie hoch eine Unterhaltsverpflichtung für ein Kind oder für mehrere Kinder ist, auch abhängig vom Alter der Kinder. Und diese Düsseldorfer Tabelle ist orientiert an einem klassischen Residenzmodell. Wenn man aber dann einen erweiterten Umgang möglicherweise wählt, dass also der andere Elternteil nicht nur einen üblichen Umgang von Freitag bis Sonntag möglicherweise wählt, sondern schon auch teilweise mit betreut, dann haben wir hier einen erweiterten Umgang und dieser erweiterte Umgang hat auch Auswirkungen dann darauf, wie hoch die Unterhaltsverpflichtungen sind, weil da hat der BGH gesagt, auch selbst wenn man einen erweiterten Umgang wahrnimmt, sollte auf jeden Fall die Düsseldorfer Tabelle immer noch zur Anwendung kommen. Aber man würde dem engagierten Elternteil entgegenkommen, indem man ihn in den Einkommensgruppen herabstuft, um seine Belastung durch Kindsunterhalt auch zu reduzieren, weil er ja schon umfangreich betreut.
Ich möchte kurz was zur Düsseldorfer Tabelle sagen, weil viele, die zu mir in die Mediation kommen, haben sich die schon ergoogelt.
Ja, tatsächlich.
Und denken, die ist so gesetzesgleich. Und tatsächlich ist das nicht so. Das ist eine Orientierung, eine Richtlinie, die RichterInnen veröffentlicht haben, die Jugendämter auch nutzen. Aber wenn Eltern sich einigen, haben sie durchaus sehr viel mehr Spielraum, auch in Bezug auf Kindesunterhalt. Vor allem auch für diejenigen, und das sind bei mir ganz viele hier in Berlin, die eben nicht klassisches Residenzmodell leben, sondern Wechselmodell oder so ein Mischmodell, das irgendwo zwischen Residenz und Wechselmodell ist. Aber dazu kommen sie bestimmt noch.
Genau, also tatsächlich ist ja dann auch die Wahl des Wechselmodells, hat dann erhebliche auch Auswirkungen auf die Unterhaltsverpflichtung, weil zum einen fällt schon, wenn man ein wirklich klassisch paritätisches Wechselmodell hat, also tatsächlich, dass die Betreuungsanteile der Eltern untereinander 50% sind, dann haben wir schon erstmal eine Orientierungslosigkeit, was der Vertretungsbefugnis für Kindsunterhalt angeht, weil das muss man sich auch nochmal klar vor Augen führen. Kindsunterhalt ist der Unterhaltsanspruch der Kinder. Und das Gesetz muss erst einmal regeln, wer von den gemeinsamen sorgeberechtigten Elternteilen überhaupt berechtigt ist, Kindsunterhalt zu fordern. Und im Residenzmodell haben wir eine gesetzliche Zuweisung, dass halt eben der, der die Kinder betreut, auch den Unterhalt geltend macht. Aber im paritätischen Wechselmodell fehlt diese gesetzliche Zuweisung und dementsprechend müsste streng genommen erst einmal auch vor Gericht geklärt werden, wer von den Elternteilen tatsächlich dann im paritätischen Wechselmodell Kindsunterhalt fordern kann. Und wenn halt das nicht gerichtlich geklärt wird, dann steht im Raum, ob eventuell eine dritte Person ernannt werden muss in Form eines Ergänzungspflegers, so ist der Terminus technicus im Gesetz, der meistens dann vom Jugendamt gestellt werden würde, wenn ihn das Gericht einsetzt. Und dann wäre dieser Ergänzungspfleger verantwortlich, im streitigen Fall den Unterhalt für das im Wechselmodell lebende Kind zu leben. Und das wird ja absurd, weil im Wechselmodell sollen die Eltern ja miteinander kooperieren und kommunizieren. Und deshalb ist es ja besonders wichtig, hier individuelle einvernehmliche Lösung für das Kind zu finden, die halt eben dann außerhalb der gesetzlichen Regelungen stehen können, sofern es nicht ein Verzicht ist auf Kindsunterhalt.
Bevor wir zu den Möglichkeiten einvernehmlicher Regelungen kommen, die ich sehr gern sehr ausführlich besprechen möchte, nochmal zurück zum Wechselmodell. Tatsächlich ist es ja dann so, dass Eltern mir oft erzählen, ja, bei Wechselmodell gibt es keinen Unterhaltsanspruch. Und das stimmt so nicht. Vielleicht können Sie da ein paar Worte zu sagen. Das ist so ein, das ist auch so ein was anscheinend irgendwo steht, wenn man Wechselmodell und Unterhalt googelt. Es stimmt nicht, soweit ich das weiß, aber Sie sind der Experte, dass Wechselmodell sofort heißt kein Kindesunterhalt, oder?
Also das kann man tatsächlich nicht so sagen, dass halt kein Kindsunterhalt geschuldet wäre, wenn man in einem paritätischen Wechselmodell betreut. Das hat der BGH ganz klar gesagt. Es besteht weiterhin Unterhaltsanspruch. Nur die Berechnungsmethodik ist halt eben eine andere. Während man sonst eben sich primär an den Einkommensverhältnissen des nicht betreuenden Elternteils richtet, um den Unterhaltsbedarf des Kindes zu ermitteln, ist bei einem Wechselmodell tatsächlich das gemeinsame Einkommen relevant und auch das prozentuale Verhältnis der jeweiligen Einkommenshöhe der betreuenden Eltern im Wechselmodell relevant. Und wenn man das dann halt im Verhältnis zueinander setzt und berücksichtigt noch, dass das Kindergeld ein Elternteil bezieht und man eventuell Mehraufwendungen durch so ein Wechselmodell hat, kommt nachher ein Betrag eine Form eines Ausgleichszahlung in Betracht. Also, dass der Kindsunterhalt sich reduziert unter Berücksichtigung der 50-prozentigen Betreuung, dass halt ein gewisser Barunterhalt, also finanzielle Mittel, unter den Eltern noch auszugleichen ist. Wenn aber das Einkommen annähernd gleich ist, kann es tatsächlich kommen, dass dieser Ausgleichsbetrag sehr gering ist oder tatsächlich sich aufhebt. Aber per se zu sagen, wir betreuen im Wechselmodell und dementsprechend ist kein Kindsunterhalt geschuldet, das ist tatsächlich nicht so der Fall.
Ich möchte kurz ein paar Begrifflichkeiten erklären. BGH ist Bundesgerichtshof, das oberste Gericht im Privatrecht, sage ich mal ganz einfach ausgedrückt. Es gibt beim Kindesunterhalt Naturalunterhalt und Barunterhalt. Naturalunterhalt ist das, was Eltern leisten, wenn die Kinder bei ihnen sind, Heizung, Dach über dem Kopf, Essen, ganz grob ausgedrückt. Und bar ist meistens nicht bar, sondern wird überwiesen, ist das Geld, das ein Elternteil an den anderen Elternteil überweist. Und also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es nur dann keinen Kindesunterhalt, wenn die Eltern gleich viel betreuen und ähnlich viel verdienen. Und dann wird nur noch das Kindergeld zugeordnet, hälftig wahrscheinlich.
Aber es bietet sich immer an, tatsächlich individuelle Lösungen zu finden, weil die Berechnung häufig aber auch den emotionalen Situationen der betreuenden Elternteile nicht ganz in Gänze gerecht werden kann, sondern Kindsunterhalt ist ja auch ausgerichtet, dass einer dem anderen etwas zahlt. Und möglicherweise ist dem Familiengefüge durch, Sie hatten es schon erwähnt, so ein Kinderkonto besser gedient. Das muss man dann individuell sich anschauen und versuchen, da Lösungen zu finden.
Ich merke auch, dass es Eltern leichter fällt, nach einer möglicherweise schmerzhaften Trennung dem Kind Geld zu überweisen und nicht dem anderen Elternteil, der ja natürlich das Geld verwaltet. Also psychologisch macht das schon einen Unterschied, denke ich. Und was ich auch oft erlebe in Mediation, und darüber schreibe ich auch in meinem Buch, ist, dass ein Elternteil das Wechselmodell möchte, beziehungsweise ein anderer Elternteil es nicht möchte, auch aus finanziellen Erwägungen, das aber sich nicht traut zu sagen. Also dass zum Beispiel klassisch eine Mutter sagt, ich will kein Wechselmodell, weil sie denkt, ich brauche den Kindesunterhalt, weil ich vielleicht während der Beziehung weniger gearbeitet habe, als die Kinder klein waren und deswegen weniger im Monat auf dem Konto habe und darauf angewiesen bin. Oder der andere Elternteil sagt, ich will auch hälftig betreuen in der Hoffnung, ich muss keinen Kindesunterhalt zahlen. Nicht, weil er sich aus der Verantwortung stehlen will, sondern weil auch da vielleicht der Geldbeutel eng ist. Insofern kann es hilfreich sein, wenn man das offenlegt, zum Beispiel in der Mediation oder in einem anderen geschützten Rahmen und drüber spricht und sagt, vielleicht können wir das entkoppeln. Vielleicht können wir einerseits überlegen, wer sieht wann wie das Kind und ist wann wie verantwortlich. Und andererseits das Geldreden auch bedarfsorientiert. Was braucht unser Kind? Und da erlebe ich oft, dass dann Eltern sagen, nee, den Reitunterricht, den zahle ich gern, weil das ist mir wichtig. Ich reite auch, seit ich Kind war. Und das fällt dem Elternteil dann leichter, als einfach Geld zu überweisen. Wie erleben Sie das in Ihrer Praxis? Sie arbeiten ja auch mediativ, deswegen sind Sie ja hier auch ein gern gesehener Gast. Wie erleben Sie das?
Naja, ich habe das oft erlebt, dass man, wenn man mal über das jeweilige Verständnis von Wechselmodell spricht, auch dort Unterschiede dann erkennbar sind, warum der eine Elternteil eventuell mehr auf finanzielle Zuschüsse oder Ausgleichszahlungen angewiesen ist als der andere, weil in einer Paarelternbeziehung ergeben sich oft gewisse Rollenmodelle, dass einer sich überwiegend mehr um, ich sage jetzt mal, die Kleidung der Kinder kümmert, mehr den Blick für die organisatorischen Dinge hat, die auch dann finanzielle Auswirkungen hat, während der andere eben auch im Rahmen dieser gemeinsamen Betreuung auch aktiv ist, aber nicht den Kompass möglicherweise hat, welche Sachen angeschafft werden müssen. Und wenn sich das dann in einem Wechselmodell quasi fortsetzt, hat der eine Elternteil, der diese weitreichenden, vorausdenkenden Entscheidungen trifft, immer das Gefühl, dass er eigentlich zwar quantitativ ein Wechselmodell hat, aber qualitativ bei ihm weiterhin noch diese ganzen Versorgungsleistungen hängen. Und da kommt dann so ein Gefühl eines Ungleichgewichtes hoch, dass der eine quasi nur die Vorteile, Anführungszeichen, eines quantitativ gleichwertigen Wechselmodells hat und der andere aber noch eben die anderen Versorgungs- und Betreuungsleistungen überwiegend noch mehrheitlich erbringt. Und in so einem Gefüge, wenn man das dann versucht, auch sichtbar zu machen, dann ergeben sich teilweise auch andere Lösungsmöglichkeiten als nur Ausgleichszahlungen. Und tatsächlich finde ich dann immer so ein Kinderkonto eine gute Lösung, weil das kann man wie ein Projektkonto organisieren, ne? Man hat halt Kindergeld, was darauf eingezahlt wird. Man hat genaue Übersicht über die einzelnen Ausgaben, die halt monatlich zu tätigen sind, ob es jetzt nun der Reitunterricht ist, ob es nun andere Verpflichtungen sind. Und man kann sich dann entsprechend auch den Möglichkeiten individuell auf Ausgleichszahlungen auf dieses Konto einigen. Und das finde ich immer eine sehr gute Lösung, um da weiterzukommen.
Ich erlebe oft bei Eltern, die verheiratet waren oder sonst ein gemeinsames Konto hatten als Paar, dass sie das umwidmen zum Kinderkonto, weil das sowieso schon da ist. Und dann die bisschen besprechen, wer was einkauft. Es gibt ja auch manchmal einen Elternteil, der weniger betreut, aber einfach gern mit den Kindern Kleidung kaufen geht oder Schulsachen oder auch mal andere größere Anschaffungen. Und dass dann klar ist, das kann die Person gern machen, ist vielleicht eine schöne gemeinsame Veranstaltung sozusagen, aber das Geld wird vom Kinderkonto genommen. Und wenn dann mit EC oder Kreditkarte bezahlt wird, hat man ja auch eine Transparenz. Dann sieht man genau, wer wann was eingekauft hat. Und kann, wenn irgendwo man doch den Eindruck hat, da müsste einer doch noch zuschießen oder hat auch einen Urlaub bezahlt, bei dem er oder sie selbst dabei war, kann man ja sagen, da erfolgt eine Ausgleichszahlung. Also insofern hat das auch den großen Vorteil von Transparenz und gleichzeitig muss man nicht ständig telefonieren, wenn man das vielleicht nicht mehr so gern tut, darf ich für 50 Euro Kinderschuhe kaufen oder ist das zu teuer, sondern kann da so einen Rahmen abstecken und dann entsprechend die Bezahlungen leisten. Also das sind schon große Vorteile von dem Kinderkonto. Und wie ist das dann rechtlich? Dann ist das ein Konto der beiden Eltern im Namen der Kinder oder wie funktioniert das?
Naja, in der Regel würde man jetzt hier ein Oder-Konto wählen, weil das einfach praktikabel einzurichten ist. Beide halt letztendlich einzeln abbuchen können, ohne dass sie die Zustimmung des anderen brauchen und haben beide entsprechend auch Kontoauszüge und Transparenz zu den Kontobewegungen. Das wäre jetzt meines Erachtens immer ein gutes Modell und vor allen Dingen, wie Sie ja schon selber erwähnt haben, manchmal hilft dann so eine Umwidmung schon bestehender Konten, sodass man halt auch keine weiteren Kosten hat, was das Errichten eines anderen Kontos angeht.
In der Mediation versuche ich ja Eltern zu ermutigen, eigene Lösungen für ihre individuelle Familiensituation und ihre Kinder und ihr Leben zu finden. Und da höre ich oft, vor allem die schon beim Anwalt, bei der Anwältin waren, dass sie sagen, aber man darf doch nicht auf Kindesunterhalt verzichten, das ist doch verboten. Und sich nicht trauen, kreativ zu sein und eigene Lösungen zu entwickeln. Wie ist das denn mit dem Verbot auf Kindesunterhalt zu verzichten? Und spielt das hier überhaupt eine Rolle?
Naja, also tatsächlich ist es so, dass der Gesetzgeber gesagt hat, auf Kindesunterhalt kann man nicht verzichten. Das heißt, man kann nicht sich schriftlich vereinbaren, zu garantieren, den Unterhalt für die Kinder nicht geltend zu machen, beziehungsweise auf diesen zu verzichten, weil es halt eben die Kinder ja betrifft. Es ist ja letztendlich der Anspruch der Kinder und die haben auch den Anspruch, entsprechend bedarfsgerecht versorgt und betreut zu werden. Im Rahmen eines solchen Kinderkontos ist es natürlich zum einen noch gar nicht geklärt, wer jetzt von den beiden den Unterhalt ja geltend machen könnte in einem streitigen Falle und es eben hier eine Zielorientierung haben sollte, was jetzt nun der Familie dient. Wenn man es streng genommen betrachten würde, müsste man eine Vergleichsberechnung machen, was denn tatsächlich denn für den Fall einer gerichtlichen Geltendmachung an Ausgleichszahlungen gefordert werden könnte, was also der gesetzliche Unterhaltsanspruch ist und sich dann halt entsprechend daran auch orientieren für die Zahlungen auch auf das gemeinsame Kinderkonto. Und dann würde auch entsprechend nicht ein Verzicht vorliegen, weil man würde ja genau dem gesetzlichen Unterhaltsanspruch dienen. Aber man muss auch ein Stück weit immer sich fragen, sobald man ja einen einvernehmlichen mediativen Kontext verliert, wird halt eben das Handeln rechtlich bewertet. Und dann ist der Verzicht natürlich eine Orientierung, an der man dann sein vorherigenes Handeln messen lassen muss. Aber solange man ja weiterhin versucht, seine Familie zu strukturieren und zu auch im Trennungsfall zu organisieren, ist das ja ein Rahmen, in dem erst einmal gefragt ist, wo können alle Bedürfnisse erfüllt werden.
Also umgekehrt gesagt, wenn man sich einig ist, hat man viel Spielraum und dann wird nicht geprüft, ist das jetzt ein teilweise prozentualer Verzicht, sondern dann kümmern sich die Eltern gemeinsam weiterhin über ihre Kinder eben auch in finanzieller Hinsicht. Und das steht ihnen dann auch zu. Also dazu möchte ich auch hier ermutigen, findet individuelle Lösungen, wenn die Situation es zulässt, auch die Stimmung. Das kommt den Kindern zugute und aber auch den Eltern, dass sie wissen, die Kinder sind gut versorgt und sie leisten ihren Beitrag, den sie leisten können. Jetzt möchte ich gern über die Eltern reden und Unterhalt zwischen den Eltern teilen. Und da sollten wir, denke ich, unterscheiden zwischen verheirateten Paaren, die sich trennen, und unverheirateten Paaren, die sich trennen. In vielen Familien ist es ja so, dass nicht beide Elternteile gleich viel arbeiten und gleich viel verdienen, sondern einer oder meist eine weniger arbeitet und auch deutlich weniger verdient. Wenn die sich trennen, welche Unterhaltsfragen zwischen den Eltern stehen da im Raum?
Genau, also bei verheirateten Paaren haben wir in dem Fall ab dem Moment der Trennung und auch ab dem Moment, das ist vor allen Dingen ganz besonders wichtig, wenn der geringer verdienende Elternteil den anderen auffordert, Auskunft über sein Einkommen zu erteilen oder ihn schon mit einem konkreten Unterhaltsbetrag in Verzug setzt. Also ab diesem Moment, in der Regel ist es immer erstmal die Auskunft, weil man nicht die Klarheit über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des anderen hat. Aber in diesem Moment, von diesem Monat an, kann halt eben dann Trennungsunterhalt verlangt werden. Und dieser Trennungsunterhalt ist, wie der Name schon sagt, für die gesamte Dauer der Trennung zu zahlen. Und das ist nicht, was ich oft auch höre, nur das erste Trennungsjahr, bis es zu einem Scheidungsantrag kommt, sondern es ist tatsächlich von dem Moment der Aufforderung zur Zahlung von Trennungsunterhalt oder Auskunft bis hin zur Rechtskraft der Scheidung. Und das ist ein noch unbestimmter Zeitraum. Keiner weiß, wann der Scheidungsantrag gestellt wird. Keiner weiß, wie lange ein Scheidungsverfahren letztendlich dauert, weil in der Regel ist halt mit dem Antrag auf Scheidung vom Gesetzes wegen und vom Gerichts wegen der Rentenausgleich, also der Versorgungsausgleich zu klären. Das bedeutet also, sämtliche Versorgungsträger während der Ehezeit, die sich eben um Anwartschaften fürs Alter gekümmert haben, werden angefragt, wie hoch denn jetzt nun die Werte sind, die während der Ehe angespart worden sind. Und bis das ermittelt ist, dauert halt auch ein Scheidungsverfahren. Und da kann man sich vorstellen, dass das bei der Deutschen Rentenversicherung muss angefragt werden, private Versicherungsträger müssen angefragt werden, mögliche betriebliche Rentenversicherungen werden angefragt. All das kann sich also bis zu einem Jahr hinziehen. Das bedeutet also, dass man von dem Zeitpunkt der Trennung bis hin zur möglichen Rechtskraft gut 2 Jahre eventuell an Zeitraum hat, in dem Trennungsunterhalt zu zahlen wäre.
Zu Versorgungsausgleich würde ich gerne extra Folge aufnehmen, falls Sie sich da auskennen, weil das ist doch nochmal ein eigenes Gespräch wert. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Auch da merke ich, da haben viele gegoogelt und irgendwo steht 1 Jahr Trennungsunterhalt. Das stimmt so nicht. Umgekehrt gilt aber auch hier, wenn Paare sich aus welchen Gründen auch immer nicht sofort scheiden lassen wollen, kann ja auch Gründe haben, und dann ein paar Jahre warten, heißt es noch lange nicht, dass durchgehend gezahlt werden muss, weil man kann sich anderweitig einigen, oder?
Naja, also man kann sich, was den Trennungsunterhalt angeht, auch nur in begrenzten Rahmen einigen. Es natürlich, wie wir gerade schon gesagt haben, wenn halt Einvernehmen besteht und wenn man das Vertrauen zueinander hat, weiterhin auch über einen längeren Zeitraum nach der Trennung zu kooperieren, kann man Lösungen finden. Wenn man aber sich fragt, sobald ich also aus diesem Rahmen des Einvernehmlichen heraustrete und wieder mich bewerten lassen muss in meinem Handeln von Gerichten und Gesetzen, muss man sagen, dass man auf Trennungsunterhalt nicht verzichten kann. Lediglich ein ganz gewisser Rahmen, allenfalls bis Abweichungen von 15 bis 20%, kann man eben individuell vereinbaren, die dann auch vor Gerichten Anerkennung finden würden. Will man aber von vornherein gar nicht diesen Weg bestreiten, weil man sagt, wir können und haben das Vertrauen zueinander, kann man Lösungen finden, die auch aus diesem Rahmen sind. Wenn man aber sagt, ich möchte die Rechtsverlässlichkeit haben, muss man sich an die Regeln halten, dass man auf Trennungsunterhalt erstmal für sich nicht verzichten kann. So, aber die Frage die Höhe des Trennungsunterhaltes ist wieder eine komplexe Berechnung, wo sämtliche Einkünfte von den jeweiligen Elternteilen oder Partnern, es ist ja ein Paarunterhalt, also ein Unterhalt, der eben den Eheleuten zueinander geschuldet ist, muss man halt die entsprechenden Einkommensverhältnisse berechnen und auch die anerkennungsfähigen Ausgaben berücksichtigen, weil ja nicht jedes Nettoeinkommen, was ja in den Haushalt fließt, wird auch in vollständig konsumiert, sondern dazu gehen ja auch weitere Ausgaben ab, die jeder monatlich zu bedienen hat. Ob es die Krankenversicherung ist, wenn man halt privat versichert sein sollte, ob es eventuell Altersvorsorgebeiträge sind, ob es ehebedingte Verbindlichkeiten sind. All das sind Ausgaben, die auch bei einer Berechnung zu berücksichtigen sind. Und auch derjenige, der Kindsunterhalt zahlt, kann auch diese Beträge, die er jeden Monat den Kindern als Unterhalt leistet, auch entsprechend als eine abzugsfähige Belastung in die Unterhaltsberechnung einbeziehen. Und wenn man dann ermittelt hat, wer welche Nettoeinkünfte letztlich zum Leben hat, würde man die Differenz davon unter Berücksichtigung noch eines, so nennt es sich, erwerbstätigen Bonus, weil beide, wenn beide arbeiten sollten, auch ermutigt sein sollen, weiter zu arbeiten. Unter Berücksichtigung dieses erwerbstätigen Bonus würde man dann nachher die Differenz hälftig austeilen und jeder hat einen Selbstbehalt oder einen Bedarf, der dann gedeckt sein muss.
Vielen Dank. Die einzelnen Rechnungen machen Sie dann in der Rechtsberatung. Das machen wir hier nicht. Aber das ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass die Idee vom Trennungsunterhalt ist, dass beide Ehepartner einen ähnlichen Lebensstandard beibehalten sollten, finanziell gesehen wie während der Ehe. Und zwar unabhängig, wie Sie auch schön gesagt haben, von Kindern. Dann würde ich da jetzt weitermachen und Sie erzählen uns noch was zum nachehelichen Unterhalt, bevor wir über Unterhalt an einen Elternteil sprechen, den Betreuungsunterhalt. Also erst machen wir noch den nachehelichen Unterhalt, bitte.
Genau, also im nachehelichen Unterhalt, der schließt halt eben dann mit Rechtskraft der Scheidung an. Und das bedeutet also, dass rechtlich gesehen mit dem Zeitpunkt der Rechtskraft der Trennungsunterhalt sich auflöst und nicht mehr gefordert werden kann. Und dafür schließen sich aber einzelne Unterhaltstatbestände für die Zeit nach der Ehe an. Und diese Unterhaltstatbestände der Nachehelichen, die sind halt gekoppelt an Gründen, wie zum Beispiel, dass man unterhaltsverpflichtet ist, weil man nicht erwerbsunfähig ist, weil man eventuell eben auch erwerbslos in diesem Zeitpunkt ist. Da sind also einzelne Tatbestände, die halt die immer das Prinzip der Eigenverantwortung zwar berücksichtigen, aber letztendlich man sagen muss, derjenige ist eingeschränkt auf gewisse Gründe, dass er seine Eigenverantwortung nicht in Gänze übernehmen kann. Betreuung der Kinder ist auch zum Beispiel so ein Tatbestand.
Um es nochmal zu verdeutlichen, die Rückfrage, heißt das, während beim Trennungsunterhalt davon ausgegangen wird, dass beide noch verwoben sind und den ähnlichen Lebensstandard haben sollen, gilt nach der Scheidung das Prinzip, jeder guckt erstmal nach sich selbst und muss den oder die andere nur unterstützen, wenn besondere Gründe dafür sprechen. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, also das Prinzip der Eigenverantwortung ist dann in Gänze ausgereift, aber man hat weiterhin auch das Prinzip der nachehelichen Solidarität zueinander. Zum Beispiel im Wesentlichen ist halt in den meisten Fällen auch der Aufstockungsunterhalt ein Thema, der unter den Eheleuten dann ausgehandelt werden muss, wenn halt beide weiterhin nachehelich in Vollzeit arbeiten, aber trotzdem noch ein eheprägendes Einkommensgefälle da ist, kann der andere auch noch darauf drängen, dass er weiterhin an der Halbteilung der ehelichen Verhältnisse, Einkommensverhältnisse partizipiert durch eine Form des Aufstockungsunterhaltes. Und dann ist es immer eine Frage, wie lange darf denn die nacheheliche Solidarität denn sein? Wie lange kann also mal ganz überspitzt formuliert eine ehemalige Krankenschwester noch beanspruchen, jetzt die Ehefrau, den Lebensstandard einer Ehefrau eines Chefarztes oder Ärztin? Ich will das jetzt gar nicht geschlechtlich differenzieren, sondern das ist selbstverständlich. Und insofern, wie lange kann also dieser Lebensstandard noch gehalten werden, der durch die Ehe vermittelt worden ist? Und wann muss es einem zuzumuten sein, wieder an seinen ursprünglichen Lebensstandard Standard anzuschließen? Und diese Frage der ehelichen Solidarität wird immer im Einzelfall entschieden. Wie war der Rollenzuschnitt? Wie hat jemand seine Erwerbstätigkeit aufgegeben für die Ehe oder nicht? Wie waren die Betreuungsverhältnisse? Und diese eheliche Solidarität muss dann individuell für jeden Fall festgestellt werden. Da gibt es leider keine vom BGH vorgegebene Daumenregel, aber in der Praxis hat sich häufig so ein Drittel bis ein Halb der Ehezeit als ein Orientierungsrahmen ergeben, um zu schauen, wie lange eine nacheheliche Solidarität noch fortwirken kann.
Also bei 9 Jahren Ehe 3 Jahre noch, grob gesagt.
Ja, man kann es, ja, man muss es tatsächlich nur, man kann es nur so grob sagen, weil es ist eben keine fundierte Rechtsprechung, sondern da sagt der BGH ganz streng, muss immer der Einzelfall genau geprüft werden.
Da fällt mir ein Wort ein, das ich so typisch deutsches Juradeutsch finde, ehebedingte Nachteile. Ist das das an der Stelle?
Ja, ehebedingte Nachteile ist tatsächlich ein entscheidendes Kriterium, was man sich so ganz gut verdeutlichen kann, wenn jemand eine aufstrebende Karriere vor sich hatte, verheiratet und dann entsprechend für die Kinderbetreuung und der Ehe alles aufgegeben hat, um sich dieser Aufgabe zu widmen und dann nach der Ehezeit plötzlich feststellt, dass er durch die Ehe tatsächlich Nachteile in seiner wirtschaftlichen Entwicklung bekommen hat und die sind dann ehebedingt. Und man kann es immer sich ganz gut verdeutlichen bei dem Gedanken, man hätte zum Zeitpunkt der Eheschließung von sich einen Klon gebildet, der ohne die Ehe wirtschaftlich mit den Fähigkeiten, die man in sich trägt, dann weiter gewirtschaftet hat. Und den könnte man vergleichen von seinem Standard und von seinen Lebensperspektiven mit dem Menschen, der halt eben in dem Fall die Ehe durchlebt hat. Und wenn das quasi ein erkennbarer Nachteil gewesen ist, in der Ehe zu leben und zu wirtschaften, dann sind das ehebedingte Nachteile, die halt dann durch den anderen auszugleichen sind, der wirtschaftlich keine Nachteile in der Ehe erlangt hat. Und das kann dann ein sehr langer Zeitraum sein und muss auch individuell festgelegt werden. Es kann sogar lebenslang sein, aber das muss man tatsächlich immer individuell betrachten, weil das Gesetz und das BGH sieht schon eine Verstärkung der Eigenverantwortung nach Rechtskraft der Ehe vor.
Ein anderer Unterhalt, der nicht an eine Ehe geknüpft ist, aber wohl an das Vorhandensein und Betreuen von Kindern, ist der Betreuungsunterhalt. Auch der wird oft verwechselt mit den beiden anderen eben dargelegten. Können Sie uns kurz erklären, was ist Betreuungsunterhalt und was sind die Voraussetzungen dafür?
Genau, also der Betreuungsunterhalt, der ist vor allen Dingen auch für Eheleute, aber genauso eben auch für nicht verheiratete Eltern relevant, weil da sagt das Gesetz, wenn halt die Betreuung für die Kinder, der Kinder einen daran hindert, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, führt das auch zu einer Unterhaltsverpflichtung des anderen Elternteils. Und da haben wir eine Trennung zwischen den ersten 3 Jahren, weil das Gesetz sagt, dass der betreuende Elternteil in den ersten 3 Jahren nicht verpflichtet ist, zu arbeiten und nach 3 Jahren entsprechend dann eine Abwägung zwischen kinds- und elternbezogenen Gründen stattfinden muss, ob weiterhin er in seiner Erwerbstätigkeit die Erwerbstätigkeit der Betreuungserfordernisse unterordnen kann. Und das ist immer auch eine, gerade nach Ablauf der 3 Jahre, eine besonders individuelle Betrachtung. In den ersten 3 Jahren kann man sagen, er ist nicht verpflichtet zu arbeiten. Also wird geguckt, was hatte er für einen Verdienst im Zeitpunkt der Schwangerschaft, bis zur Schwangerschaft, wo er dann seine Erwerbstätigkeit reduziert hat. Und ab diesem Zeitpunkt, das ist der Bedarf, den es zu decken gilt. Und dementsprechend wird dann noch entstehendes Einkommen eventuell durch Elterngeld etc. berücksichtigt. Aber im Ergebnis muss man dann diesen Verdienstausfall ausgleichen.
Und das gilt, weil Sie Schwangerschaft gesagt haben, auch wenn Väter hauptbetreuend sind und Mütter weniger betreuend. Und wie ist es dann beim Wechselmodell?
Naja, beim Wechselmodell muss man halt eben auch nochmal individuell schauen, wie halt tatsächlich die Lebenssituation ausschaut. Wer jetzt im Rahmen eines Wechselmodells, heißt ja, dass die auch die Betreuung entsprechend aufgeteilt ist. Wie sieht es dann mit der Erwerbsobliegenheit im Rahmen dieses Wechselmodells aus? Und das ist dann auch wieder eine sehr individuelle Lösung, weil man nicht immer pauschal sagen kann, dass man seine Erwerbstätigkeit im Wechselmodell in Vollzeit ausüben kann. Das hängt dann auch von den tatsächlichen Tätigkeiten ab, die man leistet, um zu schauen, wie man dann im Rahmen der dann bestehenden Betreuungsmöglichkeiten, auch was jetzt den Rhythmus der Betreuung im Wechselmodell angeht, was auch das Alter der Kinder angeht, dann nachher dazu führt, dass man fragen muss, ja, wie viele Stunden kann man arbeiten? Und das muss man dann verhandeln. Wenn man nämlich nicht so viel arbeitet, wie man eigentlich gesetzlich verpflichtet ist, kann einem das auch fiktiv angerechnet werden. Das ist dann auch häufig in konflikthaften Situationen so, wenn man unterschiedlichen Blick auf die jeweilige Leistungs- oder Erwerbsobliegenheit des anderen hat. Und da muss man dann auch vor Gesetz schauen, ob eventuell jemand dann mit erzielbaren Einkünften herangezogen wird. Aber das ist ein Thema, was sich häufig widerspiegelt bei der Auseinandersetzung zum Unterhalt, dass man einen unterschiedlichen Blick auf die Verpflichtung zu arbeiten hat. Und dann muss man gucken, kann es vorgeworfen werden oder nicht. Und im Fall eines Vorwurfs, dass man jemanden einen Vorwurf daraus machen kann, zu wenig zu arbeiten, ob er mehr könnte, dann kann man mit erzielbaren Einkünften schauen, ihn entsprechend dann hochzurechnen, als ob er arbeiten würde.
Also so fiktives Einkommen dann sozusagen. Beim Wechselmodell kann es sein, also dass der Betreuungsunterhalt sich letztlich aufhebt oder dass der auch zu vernachlässigt ist. Wenn beide sagen, ich würde eigentlich 100% arbeiten, jetzt arbeite ich nur 70%, weil ich eben hälftig unsere Kinder mitbetreue, dann ist wahrscheinlich oft so, dass sich das, wenn die ähnlich qualifiziert sind und ähnlich viel Einkommen generieren, dass sich das auch aufhebt, könnte ich mir vorstellen.
Das muss man immer individuell betrachten, aber es ist im Wechselmodell, das basiert auf der Grundannahme, dass halt ein hohes Maß an Einvernehmen, also an Kooperation und Kommunikationsfähigkeit da liegt. Und das sollte man auch nutzen, um finanzielle Themen zu regeln.
Vielen Dank erstmal dafür. Jetzt würde ich gern über Vermögen reden, Herr Göke, über gemeinsame Konten hatten wir ja schon kurz, aber auch über Erbschaften und Möbel und was so da ist. In unserer anderen Podcast-Folge, in der ersten gemeinsam, reden wir ja auch über gemeinsame Immobilien. Die lassen wir jetzt heute mal weg und konzentrieren uns auf Barvermögen, Aktien, was man so hat, wenn man eine Zeit lang zusammengelebt hat als Ehepaar oder als Paar, unverheiratet.
Ja, genau, da muss man halt wieder differenzieren. Die Eheleute, die haben nämlich einen Anspruch untereinander, der nennt sich Zugewinnausgleichsanspruch. Und der wird relevant dann im Tag der Zustellung des Scheidungsantrages. Also auch hier nach einer Trennung, allenfalls ein Jahr nach der Trennung, ist das ein Tatbestand, der dann relevant wird. Und im Rahmen des Zugewinnausgleichsanspruchs, das ist also die Zugewinngemeinschaft, ist die Regelgemeinschaft, die jetzt, wenn man verheiratet ist und keinen Ehevertrag geschlossen hat, die dann nachher eine Vermögensauseinandersetzung untereinander für die Dinge klärt, die man nicht gemeinschaftlich angeschafft hat. Hat man also ein gemeinschaftliches Depot, kann man eben darüber nachdenken, wie man das Depot untereinander aufteilt. Auch da kann man einzelne Werte, die halt im Depot vorhanden sind, entsprechend wertmäßig so aufteilen, dass jeder die Hälfte von diesem gemeinschaftlichen Depot einem zugestanden werden kann. Genauso halt auch mit gemeinschaftlichen Konten. Auch dort steht jedem erst einmal die Hälfte zu. Aber unabhängig von diesen Auseinandersetzungen der Dinge, die man gemeinschaftlich eingegangen ist, steht halt im Rahmen des Zugewinnausgleichsanspruchs demjenigen, der während der Ehe weniger an Vermögenswerte zugewonnen hat, ein Ausgleichsanspruch gegenüber dem anderen zu, so dass nachher beide mit dem gleichen Vermögenszuwachs aus der Ehe herausgehen. Und das ist tatsächlich eine mehr oder weniger tabellarische Auflistung dieser Vermögenswerte, die man zu Beginn seiner Ehezeit am Tag der Eheschließung und an dem Tag der Zustellung des Scheidungsantrages innehat. Und wenn man diese entsprechenden Werte dann miteinander auch unter Berücksichtigung von Verbindlichkeiten ins Verhältnis zueinander setzt, dann wird die Differenz nachher hälftig ausgeglichen. Und das ist der besagte Zugewinn-Ausgleichsanspruch. Und da kommt auch die Erbschaft mit hinein, in dem Sinne, dass halt man sagt, wenn ein Ehegatte während der Ehe eine Erbschaft erhalten hat, wird diese Erbschaft in das Anfangsvermögen reingerechnet, so dass er mit einem höheren Anfangsvermögen in die Ehe gegangen ist und dadurch einen entsprechend geringeren Zugewinn während der Ehe erzielt hat, während der andere Ehegatte diese Erbschaft nicht hatte und entsprechend halt dann mit einem geringeren Anfangsvermögen in die Ehe gegangen ist und dementsprechend einen höheren Zugewinn hatte. Im Ergebnis ist dann nur der Wertzuwachs der Werte aus diesem Erbschaft zu berücksichtigen. Also wenn in dieser Erbschaft ein Haus ist, wird nicht der Wert des Hauses relevant, sondern nur die Wertsteigerung während der Ehe wird relevant. Und das war in Berlin natürlich in den letzten 10 Jahren ein besonders hoher Faktor, weil selbst geerbtes Immobilienvermögen wurde dann in der Wertsteigerung von nahezu fast bis 10% pro Jahr dann im Zugewinn berücksichtigt, auch wenn der reale Wert im Anfangsvermögen eingestellt worden ist.
Und das ist manchmal problematisch, weil nicht das Geld da ist, um das auszugleichen. Ich möchte es nochmal wiederholen, wie ich es verstanden habe. So, also Zugewinnausgleich ist gleich Endvermögen minus Ausgangsvermögen durch 2. Erbschaften werden eigentlich rausgeklammert und das wird so gemacht, dass die am Anfang mit draufgeschlagen werden, sodass nur deren Wertzuwachs eine Rolle spielt. Dabei ist ja auch der Gedanke, dass das Erbe meist aus der Familie des jeweiligen Partners, der Partnerin kommt und die möchten, dass die Person das bekommt und nicht der andere Ehepartner, vor allem nicht, wenn die sich scheiden lassen, sodass es dem zugesprochen wird, als wäre er am Anfang wohlhabender gewesen, weil das Geld schon in der Familie angelegt war. Ich glaube, das ist so der Gedanke dahinter. Das finde ich ja nachvollziehbar soweit. Was ist denn mit Hausrat, also so Möbel und so Sachen, was ja auch teilweise doch einiges an Werten bedeuten kann, so ein teures Sofa oder auch ein teurer Fernseher oder ähnliches?
Genau, dafür gibt es quasi einen separaten Anspruch, den das Eherecht vorsieht, nämlich dass die Eheleute erst einmal auch hier für die Zeit der Trennung entsprechend eine Aufteilung vornehmen können. Und zwar ist da sehr viel Billigkeitsabwägung, die immer einbezogen werden müssen, im Sinne von, wer ist jetzt mehr auf die einzelnen Gegenstände angewiesen. Und da spielt natürlich immer die Betreuung der Kinder eine wesentliche Rolle. Werden also die Kinder überwiegend von einem Elternteil betreut, dann ist es naheliegend, dass er eventuell auch die Waschmaschine kriegen sollte als der andere Elternteil. Mhm. Also dass auch hier ein Aspekt einbezogen wird, wie man schaut, wie die Betreuung der Kinder ist. Und dann gibt es auch eine Aufteilung der Hausratsgegenstände, wenn man es nur vorübergehend während der Trennung erstmal geregelt hat, dann auch für die Zeit nach Rechtskraft der Scheidung. Und auch da ist dann eine Abwägung. Es bietet sich aber auch hier im Wesentlichen sehr an, eine einvernehmliche Lösung zu finden, weil streng genommen, selbst wenn man eben eine gerichtliche Zuweisung erstreiten würde, das ist rechtlich möglich, dass wenn man sich nicht einigt, entsprechende Anträge bei Gericht stellt, wer denn welche Hausratsgegenstände bekommt. Muss man aber die so individuell bezeichnen, dass ein Dritter, also ein Gerichtsvollzieher, der so ein Urteil Beschluss auch vollstrecken müsste, dass der tatsächlich diese Gegenstände, wenn er diese Wohnung betritt, auch individuell finden kann und sie auch zuordnen kann. Und wer kann denn noch seine Couch so individuell beschreiben, dass es tatsächlich für einen Dritten nachher erkennbar ist, dass es genau diese Couch ist? Das macht das Ganze juristisch sehr, sehr kompliziert, wenn man tatsächlich so genau definieren muss, dass es auch vollstreckbar ist. Deshalb bietet sich auch hier an, je mehr man miteinander in die Einigung gehen kann, je mehr man miteinander lösen kann, desto besser.
Ja, nicht nur Couch, sondern auch jedes einzelne Bild, jede DVD, jedes Buch muss zuordnenbar sein. Also da, das schreit nach einer einvernehmlichen Lösung. Wenn Eltern, die sich trennen, da einvernehmliche Regelungen finden im Bezug auf den Zugewinn, aber auch gemeinsames Vermögen, müssen die dann zum Notar oder können die das so regeln?
Das hängt tatsächlich davon ab, was Sie alles regeln wollen. Wenn Sie Regelungen Eheleute Regelungen zum Zugewinn haben oder auch zum nachehelichen Unterhalt oder auch zum Versorgungsausgleich, auch das ist alles möglich, dass man sich darüber verständigt, dann ist es aber zwingend, hierzu zu einem Notar zu gehen und diese Regelung beurkunden zu lassen. Das hat das Gesetz so vorgesehen, weil es halt eben Auswirkungen von wirtschaftlich erheblicher Art hat. So, alle anderen Dinge, die halt eben nicht dieser Beurkundungspflicht unterliegen, die könnte man am Küchentisch miteinander soweit vereinbaren. Wichtig ist natürlich, dass allen klar ist, was man vereinbart und was das auch für Konsequenzen haben kann. Das ist natürlich immer ratsam, da entweder nochmal anwaltliche Beratung oder auch dann mit einem Notar eine Lösung zu finden, weil manchmal übersieht man Sachen, die auch sinnvollerweise mitgeregelt werden sollen. Und da ist es hilfreich, wenn da ein umfassender Blick da ist, um nachher auch das Ziel, was man meistens mit solchen Regelungen erreichen will, nämlich umfassenden Rechtsfrieden zu schaffen, dass dieses Ziel dann auch erreicht wird.
Und oft erlebe ich in Mediation, aber auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass Menschen nicht klar ist bei einer Ehe, bei nicht verheirateten Paaren sowieso, dass nicht alles allen gehört, also dass nur gemeinsam angelegtes Vermögen auch gemeinsames Vermögen ist. Und dasselbe gilt auch für Schulden. Ich erlebe oft die Sorge, dass ein Elternteil, ein Partner, Partnerin denkt, dass er oder sie für die Schulden des anderen, der anderen aufkommen muss im Falle einer Trennung oder auch während man noch in der Beziehung lebt. Wie ist das denn mit Schulden? Was sind da Ihre Hinweise an die, die uns zuhören?
Naja, tatsächlich ist es so, wie Sie gesagt haben, dass halt eben die Schuld des einen nicht die Schuld des anderen ist. Also es gibt allenfalls eine Regelung, die das Eherecht vorsieht für Geschäfte des alltäglichen Lebens, sage ich jetzt mal, wenn man irgendwie eine nicht besonders teure Couch kaufen würde für den gemeinsamen Haushalt, dann kann man quasi mit verpflichtet werden. Aber das ist die Ausnahme. Die große Sorge ist ja eher bei Selbstständigen zum Beispiel, dass halt irgendwie hohe Verbindlichkeiten, die sie oder er auf seinen Namen aufnimmt, dass es auch den anderen Ehegatten treffen kann. Das ist erstmal nicht so. Nur wenn man gemeinschaftlich was unterschrieben hat, also gemeinschaftlich was eingegangen ist, dann ist auch eine gemeinschaftliche Haftung da. Das Einzige, worauf man eben nur allenfalls achten muss, ist, zwar mag natürlich man nicht unmittelbar mithaften an dieser Verbindlichkeit des anderen. Aber eventuell kann ja der Gläubiger des Ehegatten irgendwann einmal in die Vollstreckung gehen. Und er kann dann eben in gemeinschaftliche Werte auch vollstrecken. Also ein gemeinschaftliches Girokonto könnte dann vollstreckt werden, und zwar in gesamter Höhe der Schuld. Also muss man sich dann fragen, zwar haftet man nicht unmittelbar gegenüber dem Gläubiger, aber mittelbar in Form der Vollstreckung. Und da sollte man dann im Zweifel auch diese gemeinschaftlichen Werte trennen, ne? Dass man keine gemeinschaftlichen Konten nimmt, dass man Miteigentum auseinandersetzt, dass halt eventuell hier eine Übernahme besteht. Das so muss man dann im Einzelfall schauen, aber per se haftet man nicht für die Verbindlichkeiten des anderen.
Also nur wenn man mit unterschrieben hat, ist man mit in der Haftung und ebenso, wenn man gemeinsames Eigentum hat. Und beides gilt unabhängig davon, ob Menschen verheiratet sind oder nicht.
Genau, also man muss eben bedenken, dass der Gläubiger des anderen Ehegatten ja eventuell mal vollstrecken möchte. Der hat einen Titel gegen über 1.000 Euro und dann fragt er sich, wo kann ich denn diese 1.000 Euro herbekommen? Und dann guckt er sich eben eventuelle Konten an und wenn das ein Gemeinschaftskonto ist, wo halt eben der Ehegatte gerade 1.000 Euro eingezahlt hat, dann kann er ja auch in dieses Konto reinfänden, weil es ja das Konto auch seines Schuldners ist, nämlich des Ehegatten. Und dann sind die 1.000 Euro der Ehefrau weg.
Und wenn die Ehefrau und der Ehemann sich jetzt scheiden lassen wollen, dann erlebe ich oft in Mediation die Frage, wer trägt denn die Scheidungskosten? Da möchte ich mal wissen, was die gesetzliche Regelung ist und ob man möglicherweise davon abweichen kann. Vor allem interessiert mich auch, macht es einen Unterschied, wer die Scheidung einreicht? Und kann man sich tatsächlich einvernehmlich scheiden lassen mit einem Anwalt, einer Anwältin? Und das ist so viel günstiger? Also mehrere Fragen zum Abschluss an Sie, Herr Köke.
Genau, also grundsätzlich ist es so, dass halt jeder seine Anwaltskosten alleine tragen muss und die Gerichtskosten, die werden geteilt. So, dann, das ist das Ergebnis am Schluss eines Scheidungsverfahrens, es sei denn, es gibt dann individuelle Ausnahmetatbestände, aber das ist jetzt, sage ich mal, einfach mal die Grundregel. Das bedeutet also, wenn jetzt nun ein Ehegatte den Scheidungsantrag einreicht, dann beauftragt er einen Anwalt und muss erst einmal für sich diesen Anwalt in der kompletten Gebühr bezahlen. Der andere Ehegatte kann aber, wenn man sich nicht über irgendwas streiten muss, tatsächlich nur der Scheidung auch zustimmen und braucht dafür keinen eigenen Anwalt. Das bedeutet also, dass derjenige, der den Anwalt beauftragt hat, sich fragt, Moment mal, du hast doch quasi auch was davon, dass ich den Anwalt bezahlt habe. Also lass uns doch die Anwaltskosten auch teilen. Und das geht aber letztlich nur über eine Vereinbarung. Vom Gesetzeswegen würde derjenige, der die Scheidung einreicht, wie die Gerichtskosten nachher dann die Möglichkeit über das Urteil bekommen, die Hälfte der Gerichtskosten von dem anderen zu bekommen. Aber eben, er würde von dem Gerichtsurteil nicht oder dem Beschluss würde er nicht entsprechend eine Möglichkeit haben, die Hälfte der Anwaltsgebühren von dem anderen Ehegatten zu bekommen. Da ist er auf eine Einigung angewiesen.
Also jeder trägt seine Anwaltskosten, die Gerichtskosten werden geteilt bei einer einvernehmlichen Scheidung mit nur einem Anwalt, nämlich derjenigen Partei, die die Scheidung einreicht, muss diese Partei auch den Anwalt zahlen, die Anwältin bezahlen, aber kann mit der anderen vereinbaren, dass sie sich das teilen, weil ja Geld gespart wird insgesamt sozusagen.
Richtig. Und insofern gibt es nicht diesen gemeinsamen Anwalt, weil ein Anwalt kann von Berufswegen eben nur einer Partei dienen und diese beraten. Der andere Ehegatte, der eben den Anwalt nicht beauftragt hat, braucht aber, wenn alles geregelt ist und nichts im Streit ist, der Scheidung dann bei Gericht ohne Anwalt nur zuzustimmen. Das ist eigentlich eben das Modell, was man unter dieser einvernehmlichen Scheidung versteht.
Was kein Risiko ist, wenn alles vorher gut geklärt ist, aber ein Risiko sein kann, wenn dann vor Gericht plötzlich noch irgendeine Frage aufkommt, weil die Person dann nicht anwaltlich vertreten ist, keine Anträge stellen kann, sondern nur als Partei der Scheidung zustimmen kann.
Genau.
Das sollte Menschen bewusst sein, die sich für diesen Weg entscheiden. Zum Abschluss noch eine Frage an Sie, Herr Göke. Sie haben mit so vielen Menschen schon gearbeitet, die sich trennen und scheiden lassen. Und bestimmt gibt es so ein paar Punkte, wo Sie denken, ach, das hätte man sich schon vorher mal überlegen können. Was haben Sie für einen Tipp oder Erfahrungswert oder Gedanken für Menschen, die uns zuhören und über eine Trennung nachdenken, aber auch über eine Familiengründung nachdenken?
Naja, grundsätzlich ist da noch viel im Fluss, deshalb, weil wir ja jetzt hoffentlich im Herbst diesen Jahres ja eine Reform des Familienrechts erleben werden, weil die Koalition sich hier einiges an Projekten zur Aufgabe gemacht hat, um das Familienrecht auch neu zu strukturieren. Da wird es sowas wie eine Verantwortungsgemeinschaft geben und das wird natürlich viele Fragen aufwerfen, weil gegenwärtig haben wir noch ein gesetzliches Verständnis, was eher einer Versorgerehe oder eher einem Residenzmodell naheliegt. Und dieses Modell, dass einer verdient und der andere sich um Familie und Haushalt Haushalt kümmert, das ist nicht mehr die Lebensrealität von vielen Familien. Und gegenwärtig müsste man sich also stets fragen, ist das, was nun unser Familienrecht vorsieht, entspricht das eigentlich unserem Eheverständnis? Weil wenn man nicht über die Trennung hinaus an Kooperation und Kommunikationsfähigkeit bewahren kann, um eben dann individuelle Lösungen für sich zu finden, muss man sich also vorher fragen, ist das Gesetz nachher, gibt es mir dann eine Regelungsmöglichkeit, die unserer Ehe und unserem Eheverständnis entspricht? Weil wenn das nicht so ist, dann kommt nachher plötzlich auf einmal ein Missverständnis zwischen meinem emotionalen Verhältnis zu meiner Ehe und meinem wirtschaftlichen Einbringen und dem, wie ich vor Gesetz dann nachher behandelt werde. Und das sollte eigentlich im Einklang sein. Und je mehr man sich über Finanzen während der Ehe Gedanken macht, desto und auch über die Kommunikation über Finanzen, desto besser ist man nachher geschützt für den Fall einer Trennung oder man kann es schon dann in einen Ehevertrag einmünden, um sich im Fall der Trennung daran auch wiederzufinden.
Also frühzeitig Regelungen schaffen, die als gerecht empfunden werden und passend zur Familiensituation. Ich habe einige Paare, die zu Beginn der Ehe in die Mediation kommen und nicht erst zum Ende der Ehe oder dem Zusammenleben ohne Trauschein in die Mediation kommen. Insofern also frühzeitig Gedanken machen und so schwer es fällt drüber reden, über Geld reden, auch wenn es schambehaftet ist und problematisch. Gerade dann sollte man frühzeitig drüber reden, bevor vielleicht Kinder da sind, die das Gefüge auch verändern, stark verändern und die Erwerbsmöglichkeiten verändern. Zum neuen Familienrecht schlage ich vor, nehmen wir dann im Herbst neue Folgen auf. Da bin ich schon sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Für heute erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Göke.
Ja, vielen Dank auch, dass ich bei Ihnen sein durfte. Hat mir wieder Freude gemacht.
Sehr gern. Dankeschön. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info@familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.